Wir probieren eine Aufnahme mit Zencaster in die Sommerferien. Hallo Gregi.
Hallo Dori, nach 10 Minuten einstellen. Das hat jetzt offen wieder geklappt. Yeah. Vermutlich haben wir jetzt die absolute Wahnsinnsqualität.
Sind wir so entspannt im Sommer und schon mit den Nerven nach 10 Minuten Zencaster am Ende, oder? Wir haben ja Reaktion bekommen auf den letzten Podcast, wo du den Aufruf gestartet hast, wie mündliches Plädieren ohne Abgabe von Plädoyer-Notizen bei den Gerichten ankommt.
Ja, wie soll ich selber das sagen? Durchzogenes Feedback.
Wie meinst du das, durchzogen? Ja, ist ja klar, ja, dass also, nicht Begeisterung nicht, bei allen Gerichtsschreibern genau. Hochgeht. Mhm. Ja. Also ich mag mich an meine Zeit als Gerichtsschreiber erinnern. Weißt du, noch haben wir doch so ein blaues Heftchen gehabt, wo man von Hand reingeschrieben hat.
Ja, genau, das Handprotokoll gemacht, genau. Wo man nachher auch gut kann lesen, was man geschrieben hat.
Genau, und im Nachhinein hat man dann ein Protokoll aus dem angefertigt. Das ist wahrscheinlich ja. Heute nicht mehr so, oder?
Ich glaube, heute sind es nur noch am Computer, wenn es mir recht ist. Ich glaube,
eben, ja.
Editorin und Gerichtsschreiber sind am Computer, glaube ich, ja, meistens.
Ja.
Ja, heute ist erlaubt, genau, nachher einfach von der Aufnahme abschreiben, nachher transkribieren, wie sie jetzt am 1. Januar vermutlich auch sollte im Vorverfahren möglich sein
kann. Ja, ich bin gespannt. Ja, ich bin auch gespannt.
Genau, sicher ein neues Feedback von mir war, dass es ein Zürcher Feedback, dass man grundsätzlich, dass es schon beliebt ist, wenn man schriftlich die Plädoyer-Notizen abgibt und die Gerichtsschreiberin, die sich bei mir gemeldet hat, hat auch gemeint, dass einzelne Richter schon geäussert haben, dass es ihnen leichter fällt, Ausführungen zu folgen, wenn man eben mitlesen kann. Und ich finde, das hat schon etwas für sich, wenn man allenfalls tatsächlich mal eine gute Stelle hat oder vielleicht sogar mal recht hat mit dem, was man sagt, als Verteidiger oder Verteidigerin, dass dann der Richter kann anstreichen oder die Richterin, das kann highlight, dass sich vielleicht Notizen kann machen, dass man später nochmal genau will anschauen will. So als Gedankenstütze.
Also ja, vor allem noch auch für die Urteilsberatung ist ja, hat man ja verschiedene Möglichkeiten. Und allenfalls, wenn ein gutes Plädoyer kommt, was super strukturiert ist, kann man sich auch in der Urteilsberatung an dem durchhangeln. Also, das sollte man auch nicht unterschätzen.
Richtig. Also, dass man so wie eine Checkliste kann machen, um, Verteidigerargumente durchzugehen und schauen, ob das eigene Urteil sozusagen dem standhaltet.
Ja, oder zum Beispiel auch eben als geschädigter Vertreter. Also man kann durchaus auch ja umfassend plädieren und das kann auch wirklich für die Urteilsberatung zaubern. Also ich meine, es ist ja im Zivilprozess so, ist ja eigentlich, Kunst ist ja, dass du so plausibel und klar in deinen Ausführungen bist, dass man sich eben dann an dem orientiert.
Genau, und das ist möglicherweise einfacher, wenn man schriftliche Notizen abgibt. Das ist also ein Punkt, pro schriftliche Notizen abgeben, nicht, ja, also auch absolut zum eigenen Nutzen, zum Nutzen von der Mandantin oder dem Mandant. Ja, also ich habe eher Zürcher Feedbacks, sind eher pro Plädoyer-Notizen abgeben gewesen. Hast du noch
ja,
das aus der Kantonals bekommen, oder?
Ja, aus dem Aargau. Dort war vor allem gewesen, primär, man soll nicht langweilen, ob man jetzt Notizen abgibt oder nicht. Und das ist mit der Hoffnung verknüpft gewesen, dass wenn man Plädoyer-Notizen nicht abgibt, sondern frei plädiert, dass man allenfalls spannender und kürzer sei. Im Folge von abgelesenen Plädoyer-Notizen sei mitunter sehr langweilig. Das kennen wir ja auch. Also, man merkt ja so, nach 3 Minuten ist jetzt das Plädoyer wirklich brauchbar. Geht auf des Pudels Kern oder nicht? Und das ist auch als Anwalt, wenn dann daneben sitzt und 4-5 Stunden musst zuhören, wie einer etwas abliest, das ist ja unter Umständen sehr tödlich. Was ist denn damals deine Strategie, um können folgen oder was machst du in so einem Moment?
Ja, also neuerdings wende ich teilweise den Gusti-Trick an. Kennst du den Gusti-Trick? Ja,
nein.
Ein guter Basler Strafverteidiger hat mir den Tipp gegeben. Also ablesen, also er plädiert sowieso immer frei, aber ich in Zürich ablesen, auf Hochdeutsch sprechen, vortragen und dann etwas ganz Wichtiges frei auf Mundart erzählen und dann wieder in das Plädoyer zurückkehren auf Hochdeutsch. Also um etwas Wichtiges im Zürcher Dialekt zu sagen, zu betonen, allenfalls in der freien Rede, um da ein bisschen die Aufmerksamkeit auf wichtige Punkte zu lenken.
Ja, das habe ich in meinem Feedback auch bekommen, dass das eigentlich hilfreich sei fürs Gericht, dass wenn man vom abgelesenen Plädoyer abweiche, dass man das kurz darauf hinweist und dann auch wieder sagt, wenn man zurück ins Plädoyer kehrt. Aber was ich eigentlich gemeint habe, was machst du, wenn du in einer Gerichtsverhandlung bist und sagen wir das Plädoyer vom Staatsanwalt oder vom Co-Verteidiger oder von der Gegenseite ist sehr lang, sehr umfassend und sehr langweilig. Was machst du in so einem Moment?
Also während die andere Person plädiert?
Ja, ich kann ja mitunter 4-5 Stunden plädieren.
Ja, das sind dann die dunklen Stunden der Verteidigung. Da muss man dann auf die Zähne beißen und durchheben und interessiert bleiben. Das ist, da merkt man, wie wahnsinnig langweilig das fürs Gericht kann sein. Also es wird ja einem schon, eben es wird einem auch, also als Verfahrensbeteiligte ist das sehr, sehr schwierig, lange Plädoyers zu folgen, wo insbesondere auch eintönig abgelesen werden. Ja, ja, ich versuche dann gerade halt entsprechend gewisse Stellen mir gerade Notizen dazu zu machen, um nachher schneller können, wenn es nötig ist, zu replizieren oder falls gerade bereits etwas abzuklären. Aber das ist natürlich Gefahr, dass man den Vater verliert.
Wir haben es ja beim Vinzenz-Prozess verfolgt, oder? Dass mitunter die Pläne unendlich umfassend, unendlich lang sind. Und das ist ja klar, also die Aufmerksamkeitsspanne, die ist sehr begrenzt.
Und ja, ich glaube, das Feedback,
eben das Feedback, das sagt, primär nicht langweilen, das scheint mir jetzt quasi das Entscheidende zu sein.
Ja, und was du auch noch gesagt hast, ist wichtig, dass man sagt, wenn man von der schriftlichen Notiz abweicht, dass man das kundtut und dass man dann auch wieder sagt, jetzt fahre ich fort bei Randziffer so und so. Und insbesondere kann man sich sehr beliebt machen, wenn man abwartet auf Gerichtsschreiben, auf den Gerichtsschreiber schaut und abwartet, bis sie nachher sind, die freien Ausführungen können es protokollieren. Und erst, wenn die Gerichtsschreiber parat ist, wieder weiter die schriftlichen Notizen.
Ja, also als Horrorszenario, ist mir dann, sagt jemand in einem Feedback, sei's, wenn man abweiche von der Plädoyer-Notizen, aber so ohne Not, einfach Sachen umformuliere, aber eigentlich immer noch das Gleiche sage, wie der Notizenstängel.
Ja, wenn dann mehr frei plädiert, wie das, was man schriftlich abgibt.
Also, dass dann wir nichts bringen, Notizen abzugeben, weil man dauernd davon abweichen.
Genau, ja.
Was haltest du denn eigentlich von dem, was ich noch etwa mache? Dass ich Notizen abgebe, mich auch an das Ganze halte, aber auf den Mundart plädiere?
Also, aber wirklich das auf den Mundart plädierst, was du auch verschriftlicht hast?
Das ja, Ganze. Ja.
Das hat letzte in einem Hauptverfahren bei mir hat das der Staatsanwalt gemacht, hat sehr lang plädiert und alles auf Schweizerdeutsch gemacht, hat das sehr gut gemacht. Es ist gut übergekommen. Ich habe es bisher erst zweimal gemacht. Einmal ist es super gegangen, dort habe ich es aber auch gut geübt. Und einmal ist es recht schlecht gegangen und dort habe ich es auch zu wenig geübt. Also das muss man fast üben, weil das Live-Übersetzen sozusagen von irgendeinem hochdeutschen
Schachversatz
im Mundart, das geht fast nicht. Das muss man vorher geübt haben,
ja. Ja, und vor allem muss man wirklich beim Schreiben muss man sich ganz klar bewusst machen, dass man das vorträgt und nicht einfach nur vorliest.
Ja, dass man es auch Schweizerdeutsch vorträgt, das ist schon nochmal eine andere Satzstellung. Genau. Das muss man sicher üben und dann finde ich es nicht schlecht, ja. Oder was du ja auch schon gemacht hast, was ich leider immer noch nie geschafft habe, ist vorab schriftliche Notizen einzugeben und dann an der Hauptverhandlung nur noch kurz zusammenfassen, was man schon schriftlich abgegeben hat in einer halben Stunde.
Das finde ich noch gut. Oder einfach, dass man schriftlich das Komplexe, das Komplizierte, ein bisschen vielleicht zu ausrufende reingibt und am Tag X, also an der Gerichtsverhandlung selber, sich wirklich konzentriert auf die ganz wesentlichen, wichtigsten Sachen.
Genau, das finde ich eigentlich eine super Idee. Ja. Das ist halt immer dann wieder natürlich eine Frage vom Zeitmanagement, das Anwältinnen und Anwalt, dass man das wirklich auch genug für sich abgeben und eingeben. Natürlich auch immer mit der Gefahr, in Anführungszeichen, wenn man eine schriftliche Eingabe macht, dass das der Gegenseite zur Verfügung gestellt wird. Also, dass man weiss, dass die Staatsanwältin und Staatsanwalt das möglicherweise vor der Hauptverhandlung auch schon hat, das schriftliche Plädoyer.
Wenn man noch zum StPO 150 kommt,
ja.
Das ist die Zusicherung von der Anonymität. Also, die Verfahrensleitung kann einer schützenden Person die Wahrung von der Anonymität zusichern. Für das braucht es Anzeichen von einer konkreten Gefährdung.
Mhm.
Und wenn die Staatsanwaltschaft kann dann den Antrag ZMG unterbreiten, also innerhalb 30 Tage nach der gemachten Zusicherung. Und dabei, das ist so eine Bestimmung, wo jetzt gerade wieder wahrscheinlich Stirnrunzel auslöst, dabei muss sie alle zur Beurteilung der Rechtmäßigkeit der erforderlichen Einzelheiten genau angeben. Also sie obliegt wieder an der, man muss nicht einfach alle Akten einreichen, sondern die Staatsanwaltschaft muss quasi selber beurteilen, welche Detailkenntnisse für das Gericht entscheidend sind, um über den Antrag können befinden. Ich finde das auch in den Haftverfahren so komisch, dass man nicht einfach alles muss einreichen, sondern dass ein bisschen so im taktischen Ermessen liegt von der Staatsanwaltschaft, was man eingeben will und was nicht.
Und kann man denn das, also man kann zusichern und sofort einvernehmen und die Genehmigung kann man nachträglich verlangen?
So verstehe ich Bestimmungen. Mhm. Und falls man dann nachträglich Genehmigung eben nicht überkommt, dann wäre alles nicht verwertbar, was vorher ausgesagt worden ist.
Genau, es ist der 150er Absatz 3, also ein absolutes Beweisverwertungsverbot.
Genau.
Wobei, musst du nicht einmal schauen, also ich meine, oder könnte man noch vorstellen, also das erste Mal vorausgeschickt, ich habe das noch nie gehabt in meiner Praxis.
Ich auch nicht,
also nein. Vermutlich nicht so wahnsinnig relevant. Und da könnte ich mir aber vorstellen, die Staatsanwalt sichert die Anonymität zu, durch den Beweis erheben, durch die Einvernahme durchführen, und die Einvernahme ist möglicherweise sehr erkenntnisreich, sehr gut für die angeblich materielle Wahrheit. Und dann wird möglicherweise so ein Gesuch als Zwangsausnahmegericht ja die erfolgreiche Einvernahme auch beigelegt. Und somit ist die Hemmschwelle auch einiges grösser, beim Zwangsausnahmegericht dann die Zusicherung von der Anonymität im Nachhinein zu verweigern. Oder was denkst du? Oder weißt du überhaupt, was ich meine? Oder zuerst Fakten schaffen mit der Zusicherung von Anonymität, erfolgreiche Einvernahme im Sinne von einer massiven Belastung für die beschuldigte Person.
Ja, ich verstehe
schon. Und nachher ist der Hemmschuh vom ZMG relativ gross und sagt, oh nein, ist übrigens alles nicht verwertbar.
Ja, gut, aber dann wäre die erste Einvernahme schon mal unter Verletzung von der Teilnahmerechte erfolgt, wenn man es so machen will, wie du jetzt sagst. Und ich finde es einfach auch komisch, wenn man meint, eine richterliche Genehmigung langt, ohne dass man eine Gegenseite hat, die allenfalls einen anderen Standpunkt kann einbringen. Das erleben wir ja immer wieder in dieser StPO, dass man davon ausgeht, das Gericht ist allwissend, wobei der Staatsanwalt nur das kann einreichen, was er will. Also, ja. Ich finde es schwierig, als Konstrukt zu meinen, dass das wirklich Kontrollen ist.
Genau, jetzt gerade beim 150er können wir dann noch ein bisschen mehr Wehrweisen als berichten.
So ja, ja, ich habe es noch nie erlebt.
Nicht haben,
ja. Nein. Aber eben, es ist auch, also in unserer täglichen Praxis sind wenig Fälle denkbar, wo das wirklich auch nötig wäre.
Und dann fällt mir wieder organisierte Kriminalität, Menschenhandel in Sinn.
Ja, so Sachen.
In Sinn, ja. Fällt mir
oder eben bei verdeckten Ermittlern.
Ja, das kommt dann, glaube ich, 151,
ja, ja. Oder? Ja, eben, aber ich so spontan, was soll das für Fälle sein?
Mhm.
Weißt du, es muss ja dann auch sein, den Zeugen, der aussagt, wo dann die beschuldigte Person per se nicht weiss, wer es ist. Oder wenn es das Hauptopfer ist, der aussagt, dann weiss ja der Beschuldigte sowieso, wer aussagende Person ist. Dann brauchst du die Zusicherung von der Anonymität nicht.
Ja, das ist recht. Und bei dem, das haben wir das letzte Mal schon kurz angeschaut, wenn ein Zeugnis anonym erfolgt, müssen wir denn das zumindest bei der Beweiswürdigung berücksichtigen, weil es nämlich bei einer anonymen Zeugenaussage der Verteidigung und der beschuldigten Person nicht möglich ist, ein Zeugnis mit Ergänzungsfragen vollständig oder die Möglichkeit eingeschränkt sind, zum Zeugnis in Frage zu stellen mit Ergänzungsfragen, weil man den ganzen Hintergrund nicht kennt von der Zeugen.
Ja. Und den Zeugen. Und das ist ja dann auch noch speziell, weil die Anonymität gilt ja nur gegenüber der beschuldigten Person und in dem Fall auch seinem Rechtsvertreter oder der Rechtsvertreterin. Aber die Anonymität gilt nicht gegenüber dem Gericht oder der Staatsanwaltschaft. Also da haben ja die auch schon wieder ein Mehrwissen, was auch nicht unproblematisch ist.
Absolut, ja. Ja gut, du bist auch so am Anschlag für das Justizsystem. Jetzt müssen wir langsam aufhören, oder? Mit dem Podcast, wenn wir wieder arbeiten. Du weißt das, Sommerloch, Justizsystem am Anschlag.
Ah, da die Artikel im Tagi.
Genau.
Ein Riesenkäse, oder? Also wenn jemand am Anschlag in der Justiz ist, dann ist es ja eher das Obergericht als Nadelöhr, habe ich so das Gefühl. Also die dritte Strafkammer warte ich unendlich lang auf Entscheid und bei den Abteilungen, Strafabteilungen geht es mitunter auch über ein Jahr, bis eine Gerichtsverhandlung kann stattfinden.
Ich habe es nur aus der Ferne mitverfolgt. Ich weiß nicht, wie fest, also offenbar hat es einfach zu viel Anwälte in Bern oben oder so, oder? Was zu fest Lobby machen.
Das was ist für, ja, für die Staatsanwaltschaft?
Nein, für irgendwie, weiß auch nicht. Also im Strafprozess.ch steht unter Problemanalyse nur hängen bleibt am Ende, dass der Gesetzgeber unter anderem wegen der vielen Anwälte in den eidgenössischen Räten versagt und dass die Strafverfolger derart überlastet sind, dass sie lieber in die besser bezahlte Privatwirtschaft wechseln.
Also müssen wir ja wohl sagen, also zumindest aus meiner Optik, jemanden anzustellen, ist momentan ein Ding der Unmöglichkeit. Also wirklich gute Leute zu finden, ist sehr, sehr, sehr schwierig. Und ich weiß jetzt nicht, wie es auf Seite der Staatsanwaltschaft ist, aber es drucken ja schon unglaublich viele Leute auf die Gegenseite von uns.
Wie meinst du das? Das kann er nicht mit, kommen nicht mit?
Also hast du nicht das Gefühl, dass die Staatsanwaltschaft mit Rekrutieren momentan einfacher hat als wir? Das aber nicht heisst, dass es einfach ist für sie.
Aber weiss es ist ich ja nicht, schon... ich weiss auch, dass alle mega schwierig haben, zu selbst Gericht ja. Ist schwierig, überhaupt Auditorenstellen ausreichend zu besetzen. Ich weiss nicht, wie evident das ist mit der Überlastung, ob das jetzt wirklich massiv ansteigt, exponentiell die Falllast oder nicht. Ja, kann mich vielleicht auch zu wenig damit beschäftigt.
Ja, das stimmt. Wir müssen uns vielleicht einmal umfragen. Aber es ist natürlich so, wenn du mehr Polizisten bewilligst oder dort Stellen schaffst, dann ist ja klar, dann gibt es mehr Fälle. Jeder Polizist, der mehr auf der Straße ist, gibt mehr Fälle. Also brauchst du mehr Staatsanwälte, aber dann brauchst du eben auch in der Gerichtsebene mehr Personal, mehr Ressourcen. Und wenn Zürich ein Problem hat, dann ist es Nadelöhr in der oberen, in der zweiten Gerichtsinstanz und in meinen Augen nicht bei der Staatsanwaltschaft.
Im Kanton Zürich habe ich in den letzten Jahren nicht die Erfahrung gemacht, dass Verfahren besonders lang gehen oder immer länger gehen als früher. In ein paar anderen Kantonen gibt es schon, dass ich teilweise wieder über einen Fall von mir stolpern und denken, oh shit, was ist denn das? Da ist ja seit einem Jahr oder zwei Jahren nichts mehr gegangen. Aber in Zürich habe ich jetzt das viel weniger. Da gibt es vielleicht einzelne Staatsanwälte, wo die Fälle viel zu lange liegen lassen, aber nicht, das ist nicht ein Problem vom System in Zürich zumindest. Wie siehst du das?
Nein, eben, überhaupt nicht. Also ich merke da jetzt keinen Unterschied wie vor 15 Jahren.
Genau, also wenn er etwas merkt, ist es am Obergericht, wo offenbar im Moment nicht mehr nachkommt mit den Fällen.
Ja, genau. Und jetzt gibt es ja, glaube ich, auch eine dritte Strafkammer. Also der Kantonsrat ist dran, das Zeug ist bewilligt.
Aber also was, wirklich... eine zweite, dritte oder eine vierte meinst du, oder was?
Soviel ich gehört habe, und ich habe es vom Kollegen Spiess gehört, gibt es einen weiteren Spruchkörper, der sich der Berufungen widmet. Und wobei es eben tatsächlich nicht mehr Stellen sagen. Also ist dann die Frage, ob es wirklich fallmäßig etwas bringt.
Wir haben ja übrigens ja in Lausanne, das haben wir noch nie besprochen, in Lausanne haben wir jetzt eine zweite strafrechtliche Abteilung.
Ja, die hat, glaube ich, letztens das erste Urteil gefällt.
Ja, habe ich richtig. Ja. Und ich habe jetzt aber auch Fälle von der ersten öffentlich-rechtlichen Abteilung sind zur zweiten strafrechtlichen übergegangen. Hast du das auf dem Schirm? Wird da irgendwie, also es sind ja 7b-Entscheide jetzt neu. Dann ist da noch mehr, also die erste öffentlich-rechtliche hat sich vor allem mit der Prozesswahlen mit der Beschwerde werden Vorverfahren etc. befasst.
Ja,
Die zweite strafrechtliche Abteilung sich zunehmend dem widmen.
Das fände ich noch wertvoll, weil ich finde, Verwaltungsrecht ist mit ihrem Abwägen nicht wirklich der richtige Spruchkörper für so Fragen. Zumindest wenn man die Spielregeln hochhaltet.
Spannend, dann müssen wir ein bisschen beobachten.
Ja, sollten wir beobachten.
Ja.
Also, du, hat mich gefreut, dich zu hören.
Hat mich gefreut, dich zu hören. Ich wünsche dir einen guten Start nach der Ferien.
Und nein, bis nächste Woche. Ich bin gar nicht in der Ferien gewesen, Gregi.
Ah, Entschuldigung, ich bin aber gerade aus der Ferien gekommen. Warum sage ich das? Ich bin in der Ferien.
Also, ciao. Einen
schönen Tag, tschüss.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.